Eltern erlebt haben. Der Anlass war der 80. Geburtstag einer Tante von Andrea. Und Andreas Mutter hat mehrere Schwestern und einen Bruder und die ganze Verwandtschaft ist, die sind aus der Slowakei ursprünglich gekommen und haben sich dann angesiedelt in der Nähe von Malchin, in der mecklenburgischen Seenplatte. Und recht früh ist dann meine Schwiegermutter 1949 dann über die grüne Grenze abgehauen und hier in Westen gekommen, ja, und hat hier ihr Leben gelebt. Aber die Verwandtschaft ist eben dort geblieben und ab 1964 ungefähr sind meine Schwiegereltern mit Andrea und später ihrem Bruder regelmäßig in den Sommerferien immer dorthin gefahren. Die ganzen Sommerferien. Und für Andrea war da, also für meine Frau, ist das ein Stück weit Heimat, weil sie dort auch die ganzen Cousinen und Cousins immer kennengelernt hat, mit denen gespielt hat. Und das immer wenn sie erzählt hat, hatte ich so eine ganz idyllische Vorstellung. Die haben die ganze Verwandtschaft in zwei Häusern mitten im Wald gelebt. Und der nächste feste Weg mit Kopfsteinpflaster war so 5 Kilometer entfernt. Und der Opa hatte, das war dann die neueste Errungenschaft, eine Kutsche und hat dann auch mit der Kutsche immer die Familie am Bahnhof abgeholt. Also, ja, fließend Wasser gab es noch nicht, es gab einen Brunnen, aber Elektrizität gab es schon. So, und das ist also so dieses Umfeld, ja, von dem Andrea mir auch immer vorgeschwärmt hat und erzählt hat. Und vor der Wende waren wir auch einmal da gewesen. Und dann wurde ich etwas desillusioniert. Es sah ja doch alles viel einfacher, in Anführungszeichen primitiver aus, sehr spartanisch und ja, einfach. Zwei Häuser mitten im Wald. Aber trotzdem viele positive Erinnerungen hat sowohl meine Schwiegermutter als auch eben Andrea damit verbunden. So, und jetzt war also dieser Geburtstag und Andrea hat einige der Verwandten 30, teilweise 40 Jahre nicht gesehen. Und hat sich sehr gefreut auf die Begegnung und auf das, was dann auch in dieser Zeit so geschehen ist. Was passieren musste, ist natürlich passiert. Sie hat die Leute nicht alle erkannt. Also wer dann vor 40 Jahren noch schlank und mit vollem, schwarzem, wallendem Haar und strahlend blauen Augen war, und Andrea gestand mir, ja, sie hat sich in den einen Cousin auch ein bisschen verguckt, das war jetzt doch ein eher klein aussehender, recht korpulenter Mann mit kaum Haaren und kleinen Schweinsäuglein. Ihre Worte, nicht meine. gut, und sie hat ihn natürlich nicht erkannt, aber es war natürlich ein großes Hallo und es gab viel zu erzählen. Sehr viel zu erzählen und einige Leute habe ich auch erkannt und ich wusste ja auch viele Geschichten und es war auch interessant, aber bei allem Erzählen ist mir eine Frau besonders aufgefallen. Die hat ohne Punkt und Komma gesprochen. Und wenn sie dann mal Luft geholt hat und ich selbst dann mal zu Wort kam und gesagt habe, ach ja, übrigens, meine Kinder, hatte ich den Eindruck, ich habe so zwei Sätze gesagt und sie hat dann nur Luft geholt und sich wieder aufmunitioniert und hat dann wieder von neuem losgelegt und dann war erstmal wieder, ich weiß nicht, 20 Minuten Sendepause für mich. Also eine richtige Quasselstrippe, ja. Huch, da war ich einmal zu schnell, einmal zurück. Eine Pfeiltaste zurückgehen, bitte. Ja, eine richtige Quasselstrippe. Ohne Punkt und Komma. Ich habe sie dann gemieden, habe mich ein bisschen an ihren Mann gehalten und das war dann auch ganz interessant und der hat auch zugehört. Und was er gesagt hat, war auch für mich interessant. Und bei allem, ich will nicht sagen Ärger, aber was mir daran missfallen hat, an der Cousine, war mit einem Mal ein Gedanke in mir, der sagte, Gunnar, so viel anders bist du auch nicht. Wie verhältst du dich dann im Gespräch, im Gebet mit Gott? Da quasselst du doch auch die ganze Zeit. Gibst du Gott auch Gelegenheit, mal zu Wort zu kommen? Dieser Gedanke war mit einem Mal da. Er kommt nicht von ungefähr, so aus dem heiteren Himmel. Er hängt damit zusammen, dass wir im Hauskreis dieses Thema Gebet gerade behandeln und bearbeiten. Und da hatten wir auch gerade diese Folie hier gehabt. Gebet ist keine Einbahnstraße, der Jupp nickt, er erinnert sich, ja, sondern ist ja ein Gespräch mit Gott. Es ist doch ein Geben und Nehmen. Also von daher war es für mich auch ein bisschen lehrreich in diesem Urlaub gewesen, in diesen Begegnungen gewesen. Gebet ist keine Einbahnstraße. Gott möchte auch zu Wort kommen. Wir haben in diesem Hauskreis was Besonderes gemacht. Wir haben, normalerweise fragt man, oh, was hast du Besonderes mit Gott erlebt? Und dann erzählt der eine dies und die anderen sagen, ja toll, Halleluja. Und der nächste erzählt von der Gebetserfahrung, alle wunderbar. Nein, das haben wir nicht gemacht. Wir haben gesagt, erzähl doch mal, wo Gott dein Gebet nicht erhört hat, von einem nicht erhörten, von einem unerhörten Gebet und haben darüber ausgetauscht. Und das war auch interessant. Und wir sind in diesem Hauskreis ein bisschen der Frage nachgegangen, was können Ursachen für unerhörte Gebete sein? Heute möchte ich dieser Spur nicht folgen, sondern möchte eher fragen, wie gehen wir denn damit um? Vom Umgang mit nicht erhörten Gebeten, vom Umgang mit Enttäuschung, Enttäuschung von Gott, nicht von Menschen. Was machen wir damit? Und jetzt wechsle ich da mal rüber. Und ihr seht, es geht um Lukas 24 und das ist der Text, den ich einigen Leuten auch auf Farsi bzw. nicht arabisch weitergegeben habe. Ja, ich habe da was gelernt von zwei Jüngern, von denen hier im Lukas-Evangelium berichtet wird. Die beiden waren enttäuscht von Gott, sehr enttäuscht von Gott. Es ist aus ihrer Sicht nicht so gelaufen mit Jesus, wie sie das erwartet haben, wie sie es erhofft haben. Und sie trotteten frustriert ihres Weges. Kleopas, so der Name des einen, und sein Gefährte hatten wie alle anderen Jünger große Hoffnung in Jesus von Nazareth gesetzt. Und ihre Hoffnungen schienen sich anfangs auch zu erfüllen. Ja, Wunderheilung haben sie gesehen mit eigenen Augen. Sie haben tolle Predigten gehört, den Zulauf der Massen erlebt. Vielleicht ungefähr so wie gestern in Berlin. Überraschend, ja, da kam, ich weiß nicht, 250.000, die für Toleranz und eine bunte Gesellschaft demonstriert haben, viel mehr als man gedacht hat. Auch damals kamen viel mehr Leute zusammen zu Jesus und haben ihm zugehört, sind ihm gefolgt. Der Höhepunkt vielleicht der triumphale Einzug in Jerusalem am Palmsonntag. Der Sieg schien zum Greifen nahe. Jawohl, die Volksmenge huldigte Jesus wie ein König und die Jünger waren schon dabei, vielleicht zu streiten, wer die Ministerposten, wie die Ministerposten unter ihnen aufgeteilt werden könnten. Sie waren überzeugt, jetzt ist die Zeit gekommen. Alles spricht dafür, dass Gott sein Volk Israel von der Herrschaft der verhassten Römer befreit. Jawohl, wenn nicht jetzt, wann dann? Die Verheißung der Propheten über den Messias würden sich in Jesus, ihrem Freund und Meister, erfüllen. Davon waren sie überzeugt. So haben sich die Jünger genau den Ablauf vorgestellt. Das haben sie erwartet, ja. Und dann ist doch alles anders gekommen. Völlig anders, als sie erwartet haben. Ja, in einer Nacht- und Nebelaktion wurde Jesus plötzlich verhaftet, wie aus heiterem Himmel. und dann dem römischen Statthalter Pilatus vorgeführt, als Unruhestifter wurde angeklagt. Und die Feinde Jesu unter den Juden, die haben das ganz geschickt angestellt, haben ganz geschickt agiert und die Volksmenge auf ihre Seite gebracht. Auch damals gab es schon Populisten, die verstanden haben, mit den Ängsten der Menge umzugehen und sie auf ihre Seite zu ziehen. Und binnen einer Woche war die Stimmung gekippt. Aus den jubelnden Massen wurden hasserfüllte Menschen. Aus dem Halleluja und Hosanna am Palmsonntag wurde das Kreuzige ihn am Karfreitag. Das völlig Unvorstellbare für die Jünger ist geschehen. Jesus wurde gekreuzigt und Gott hatte nicht eingegriffen, nichts gemacht, tatenlos zugeguckt. Er ließ ihn, Jesus, elend und verlassen am Kreuz stehen. Und die Feinde triumphierten und verhöhnten den leidenden Jesus am Kreuz. Bist du Gottes Sohn, so steig doch herab vom Kreuz. Sie spotteten. Andern hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Er hat sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Mal sehen, ob der ihm jetzt auch hilft. Die Jünger waren nicht so sehr von Jesus enttäuscht, sondern von Gott, der dieses Unglück zugelassen hat. Jesus war für sie immer noch ein besonderer Mensch, der Großes getan hatte. Aber Gott selber, der Jesus und seine Jünger am Karfreitag so im Stich gelassen hatte. So dachten die Jünger. Und diese Enttäuschung über Gott, die sind besonders schwer zu verkraften. In Vers 21 in diesem Abschnitt heißt es, wir aber hofften, er würde Israel erlösen. In diesem kurzen Satz bringen sie das auf den Punkt. Dieser kurze Satz fasst die ganze Enttäuschung der beiden Wanderer zusammen. Die Emmaus-Jünger sind tief enttäuscht, weil sie in den Grundfesten ihres Glaubens erschüttert worden sind. Und solche tief enttäuschten Menschen gibt es heute genauso. Sie sind in den Grundfesten ihres Glaubens auch erschüttert. Wie soll es dann jetzt weitergehen? Bei den Männern, die hier nach Emmaus unterwegs waren, bleibt so irgendwie die bange Frage, Mensch, war es am Ende eine große Illusion? War das völlig falsch? Sind wir jemandem nachgelaufen, der gar nicht der große Prophet war und ist? Sind wir einem Phantombild nachgelaufen, als wir zum Weg Jesu Ja sagten? Und einige von uns kennen das auch, diese Frage, ich aber hatte doch gehofft. Wir hatten doch gehofft. Ich hoffte doch, dass Gott diese Krankheit wegnehmen würde. Oder ich hoffte doch mal, dass dieses Bewerbungsgespräch endlich mal erfolgreich sein würde und ich einen Arbeitsplatz bekommen würde. Ich hoffte, dass ich diese Wohnung jetzt erhalten würde. Aber dann wurde sie doch abgesagt. Ich hoffte, dass unser Kinderwunsch endlich in Erfüllung geht. Oder ich hoffte, dass ich endlich frei werden würde von dieser Gebundenheit, die mich schon über Jahre hinweg begleitet. Ja, es gibt viele Enttäuschungen. Enttäuschungen über nicht erhörte Gebete, Enttäuschungen über Gott. Damals wie heute. Wie sind nun die Emmaus-Jünger damit umgegangen? Sie waren ja auf der Wanderung, sie waren unterwegs. Und so sind es jetzt auch mehrere Schritte, von denen wir etwas lernen können und die ich mit euch jetzt gehen möchte. Vers 14 in diesem Abschnitt heißt es, unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Sie sprechen darüber. Sie tauschen sich aus über ihre Enttäuschung. Sie fressen nicht den Ärger in sich hinein. Sie schweigen nicht darüber, über ihre nicht erfüllten Hoffnungen. Sie verheimlichen nicht, was in ihnen vorgeht. Sie ignorieren nicht die Gefühle. Nein, sie sprechen darüber, sie tauschen sich darüber aus. Das ist ganz entscheidend, das ist wichtig, dass man diese Enttäuschung nicht in sich drin lässt. Das gärt sonst in einem wie Unkraut und verteilt sich und hat eine ganz negative Kraft. Auch heute ist es wichtig, dass wir darüber reden. Sei es im persönlichen Gespräch, vielleicht fast nebenbei, wie beim Kaffeetrinken nachher nach dem Gottesdienst, sei es in einer festen Freundschaft oder Zweierschaft oder im Hauskreis. Und wir sprechen auch im Hauskreis darüber. In einem Kreis, der sich im Namen Jesu trifft. Und dann, wenn wir das tun, wenn wir darüber sprechen, im Namen Jesu, dann passiert etwas, was hier auch berichtet wird in diesem Abschnitt, in Vers 15. Während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Wenn wir heute im Namen Jesu zusammenkommen, dann sind es nur zwei oder drei, so lesen wir es ja, dann ist Jesus da. Er ist da. Er lässt uns nicht allein mit unseren Enttäuschungen. Er begleitet uns, gerade wenn sich Hoffnungslosigkeit ausbreitet. Er ist dann einfach und plötzlich da, auch wenn wir es überhaupt nicht merken. Genauso wie Kleopas und sein Freund auf dieser Wanderung, die haben gar nicht gemerkt, dass es Jesus ist. Er war da. Und heute, wir haben es auch gesungen, er ist da, unseren Augen verborgen. Wir können es mit unseren Sinnen ihn nicht wahrnehmen, aber trotzdem doch ist er da. Das heißt in Vers 16, es war so, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Ja, Jesus lässt seine Freunde nicht einfach weglaufen. Jesus macht sich selbst auf den Weg. Er geht ihnen nach, er begleitet sie. Er ist da noch, bevor sie ihn erkennen. Und das hat etwas sehr Tröstliches an sich. Das ist mutmachend. Ich finde das fantastisch. Er ist da, er begleitet dich, er begleitet mich. Gerade dann, wenn du am Zweifeln bist, wenn du am Verzweifeln bist, gerade dann, wenn du dich verlassen fühlst. Er ist da. Er ergreift immer wieder die Initiative. Wie gut ist das, das zu wissen? Er ist einfach da. Das ist letztlich echtes Evangelium. Auf Deutsch eine sehr gute Nachricht. Und er geht Schritt mit ihnen mit. So schnell oder so langsam sie auch gehen, er passt sein Tempo an. Er geht mit. Und jeder Mensch hat ja sein eigenes, persönliches Tempo, auch im Glaubensleben. Sein eigenes Tempo, um überhaupt zum Glauben zu kommen. Sein eigenes Tempo, um im Glauben den nächsten Schritt zu gehen. Jesus überfordert keinen. Er geht auf dich ganz persönlich ein und er geht mit jedem ganz persönlich um. Er kann warten, bis er den richtigen Zeitpunkt für gekommen hält, um sich zu offenbaren. Als der Herr über Leben und Tod, als der Auferstandene selbst. Er kann warten, bis wir reif sind für den Glauben oder für den nächsten Schritt. Ja, der nächste Schritt. Wie sieht der aus? Na? Da haben wir ein bisschen viel auf einmal, aber lass ruhig so stehen. Der nächste Schritt ist eine Frage. Jesus fragt nämlich die beiden in Vers 18, worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Und da blieben sie traurig stehen. Damit zeigt Jesus Interesse. Interesse an den beiden, Interesse an dir. Es ist die Frage, ob die Technik funktioniert. Ja, doch. Es ist die Frage, was beschäftigt dich? Nicht äußerlich, nicht vom alltäglichen was du noch zu tun hast, dann noch die Wäsche machen und dann noch putzen oder so. Nein, was beschäftigt dich innerlich? Welches besondere Anliegen hast du? Was macht dir gerade zu schaffen? Fragen, die wir uns auch im Hauskreis gegenseitig immer wieder stellen. Ich finde interessant, dass hier steht, da blieben sie traurig stehen. Ja. Dieses Stehenbleiben finde ich wichtig. Man muss innehalten. Man muss einen Moment mal sich Zeit nehmen. Heraustreten aus dem Alltagsgetriebe. Aus der Hektik, aus dem Hamsterrad, in dem wir uns ja alle befinden in unserer hektischen Zeit. Ganz bewusst treten wir auch im Hauskreis auf die Bremse. Wir unterbrechen diesen täglichen Wahnsinn und steigen für 2 Stunden mal wirklich so aus. Lass dir Zeit, halte einen Moment inne und konzentriere dich bei dieser Frage, was beschäftigt dich zurzeit, was ist dein Anliegen, was ist deine Not? Oft stellt Jesus diese Frage. Er stellt sich richtig dumm. Nicht die Kleopas meint, bist du denn der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was in diesen Tagen geschehen ist? Niemand wüsste das besser als Jesus. Niemand war näher dran als er. Die anderen haben ja nur geguckt, er hat doch die Peitschenhieber ausgehalten. Die anderen haben nur sein Blut gesehen, er hat es doch fließen, spüren an seinem Kopf herunter. Die anderen haben es gehört, er hat die Nägel durch seine Hand gespürt. Niemand war näher dran als Jesus. Und Jesus fragt, was ist denn geschehen? Es ist keine Testfrage, sondern Jesus möchte wissen, was hast du mitbekommen? Was ist dann das, was du verstanden hast? Das meine ich hier mit dieser Formulierung, Jesus stellt sich dumm. Das ist, finden wir oft im Neuen Testament. Gehen da am Teich Bethesda lang, Jesus weiß, alle, die da herumliegen, sind krank und wollen gesund werden. Trotzdem fragt er, was willst du? Was soll ich dir tun? Es ist wichtig, dass wir auf diese Frage antworten. Denn Jesus schmeißt sich nicht einfach hier vor die Emmaus-Jünger und sagt, ta-ta-ta-ta, hier bin ich, Jesus, seht ihr mich, hier sind meine Wundmale, ich bin's doch, guckt mal. Nein, das macht er nicht, sondern ist sehr behutsam, wie ein Seelsorger, wie ein Therapeut, fragt er nach, wo stehst du, was hast du mitbekommen, was denkst du darüber, wie sieht es in deinem Innern aus? Jesus weiß es selbst, aber er fragt, damit es uns auch deutlich wird. Uns soll deutlich werden, wo wir stehen. Uns soll deutlich werden, was haben wir verstanden. Uns soll klar werden, wo ist unsere eigentliche Frage, wo ist unser eigentliches Problem. Er fordert uns auf, die Dinge zu formulieren, uns selbst klar zu machen. Wie sehen wir die Dinge, was verstehen wir und was ist uns schleierhaft? Der nächste Schritt ist natürlich folgerichtig unsere Antwort. Interessant, hier eigentlich die kurze Zusammenfassung dessen, was die beiden Emmaus-Jünger erzählen. Es könnte fast wie ein Polizeibericht sein, ganz kurz und knapp. Kleopas sagt, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Ganz kurz und komprimiert zusammengefasst. Gut, das müssen wir nicht. Wir können Jesus unser Herz ausschütten und es kann auch lang werden, das ist kein Problem. Aber dann diese Zusammenfassung und das auf den Punkt bringen, wir hatten gehofft, er sei der, der Israel erlösen würde. Kleopas berichtet dann noch von irgendwelchen Gerüchten von Frauen, die ein leeres Grab vorgefunden haben und ihnen sein Engel erschienen. Aber in dieser Männergesellschaft, das waren Frauen, was gilt das schon? Nicht? Also, darauf hat man keinen Wert gelegt. Aber der Vollständigkeit halber hat Kleopas das auch noch mit erwähnt. Das ist der kurze Bericht dieser beiden frustrierten Wanderer. Sie hatten gehofft, Jesus würde Israel erlösen, und nun sind diese Hoffnungen wie Seifenblasen geplatzt. Da sind sie mir ein Vorbild, die Jünger. Sie formulieren das. Sie bringen es auf den Punkt, sie sagen es Jesus. Was haben sie verstanden? Was haben sie erlebt? Und was ist ihre Frage? Was ist ihre enttäuschte Hoffnung? Und so können wir das auch machen. Jesus, wir haben doch so gebetet, dass diese Krankheit vom Bruder X weggenommen wird. Und es ist nicht geschehen. Wir verstehen das nicht. Erklär uns das. Gut. Bring diese Enttäuschung oder was auch immer im Gebet vor Gott. Und jetzt kommt der nächste Schritt, und das ist der schwierigste. Warten. Zuhören. Erst nachdem die Wanderer alles erzählt haben, spricht Jesus. Und Jesus spricht natürlich auch heute noch zu uns. Er spricht zu dir, er spricht zu mir, er spricht zu jedem Einzelnen. Und dafür benutzt er verschiedene Kanäle. Aber immer einen Kanal, den du verstehst. In diesem Abschnitt lesen wir in Vers 27, spricht Jesus durch sein Wort. Jesus ging mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn, auf Jesus bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Er geht also das Wort, die Schrift, das Alte Testament in diesem Fall durch, die Prophetien, die sich auf Jesus beziehen. Ja, und Gott spricht auch zu uns heute. Nicht nur durchs Alte Testament, auch gerade durchs Neue Testament. Deswegen ist das Bibellesen auch so wichtig. Damit geben wir Gott die Chance, zu uns zu sprechen. Wenn du betest, Herr, schenk mir eine Antwort, du liest aber nie in der Bibel, ja, das ist so, als hättest du ein neues technisches Gerät gekauft und weißt nicht, wie es funktioniert, probierst es aus und die Gebrauchsanleitung, die daneben liegt, liest du nicht. Lies es doch. Dann weißt du, wie es geht. Lies das Wort Gottes, dann gibst du Gott auch eine Chance, dass er zu dir spricht. Gott spricht natürlich auch durch andere Menschen, durch meinen Bruder, meine Schwester oder durch eine Predigt, durch einen Liedtext, durch Bücher, durch alles Mögliche. Es gibt so viele Kanäle. Aber wichtig ist, dass wir das mitbekommen, dass wir das hören, dass wir das zuordnen können. Deswegen auch das Lied, wohin Herr, sprich lauter zu mir, dass ich das mitbekomme. Unter den vielen Stimmen, die tagtäglich auf uns eindringen, dass wir diese eine Stimme Gottes heraushören, herausfiltern können. Das wäre eine eigene Predigt, will ich sein lassen an dieser Stelle. Aber zurück zu dieser Geschichte. Was ist dann jetzt die Antwort, die Jesus hier gibt? Wir wissen es nicht, geht nicht genau darauf ein, aber was Jesus hier macht, ist, dass er die Ereignisse, die Kleopas und sein Gefährte richtig gesehen haben, erkannt haben, dass er diese Ereignisse in einen größeren Zusammenhang stellt. Wisst ihr, die eigentliche Blindheit der Emmaus-Jünger ist ja nicht, dass sie Jesus nicht erkannt haben. Die eigentliche Blindheit ist die verengte Sicht. Also ich zeige euch das mal. Wenn ich so eine verengte Sicht habe, ja, dann gucke ich nur durch diesen Tunnel und dann sehe ich jetzt nur die Zeit und sehe, Mensch Gunnar, du musst fertig werden mit der Predigt, es ist gleich Schluss hier. Ja? Und das andere, das sehe ich gar nicht, was hier auch noch so im Raum ist, und das ist recht schwierig. Und Jesus weitet diesen Weg und sagt, Mensch, da ist mehr. Ihr müsst das in einem größeren Zusammenhang sehen. Und die Jünger sind offen für diese biblischen Argumente, hören sich das an, aber es ändert sich noch nichts. Es bleibt noch alles Kopfwissen. Es ist noch alles Theorie, es tritt noch keine Änderung ein, es bleibt noch alles beim Alten. Die Wandergruppe erreicht Emmaus, Jesus will weitergehen, man verabschiedet sich, das war's. Tschüss, Ende der Geschichte. Nein, so ist es nicht. Es kommt noch dieser eine entscheidende Schritt. Vers 29. Aber die beiden Jünger hielten ihn, Jesus, zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Das ist die Einladung an Jesus. Herr, komm doch mit uns mit. Komm in unser Leben. Komm in mein Leben. Diese schlichte, aber ganz ehrliche Einladung und Bitte an Jesus. Sie bewirkt letztlich die Veränderung. Und das ist das Besondere. Nachdem die Jünger diese Bitte ausgesprochen, diese Einladung ausgesprochen haben, kommt Jesus tatsächlich nicht nur in diese Herberge, nicht nur in dieses Haus, sondern letztlich auch in die Herzen der Jünger. Nach dieser Einladung rutscht das Kopfwissen, diese entscheidenden 20 Zentimeter runter in ihr Herz. Das geschieht bei der Tischgemeinschaft. Erst da erkennen die beiden Wanderer, wer ihr Mitwanderer eigentlich ist. Ganz konkret beim Abendmahl, zumindest erinnert es die beiden an das Abendmahl. Hier verändert sich ihre Perspektive. Beim Brotbrechen erinnern sie sich daran, was Jesus gesagt hat. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Ah, das hat Jesus für mich getan. Das ist hier die entscheidende Erkenntnis. Hier verändert sich ihre Perspektive. Beim Brotbrechen erinnern sie sich daran, was Jesus am Kreuz für sie getan hat. Hier geschieht letztlich die Umkehr im wahrsten Sinn des Wortes. Sie drehen wieder in die richtige Richtung sich um. Nach Jerusalem hin, zum Kreuz hin. Vorher sind sie vom Kreuz weggelaufen. Das war die falsche Perspektive. Da haben sie nur das gesehen, nur die Uhr oder was weiß ich, nur Emmaus. Durch das Brotbrechen haben sie das gesehen. Ah, das gilt mir. Und dann gehen sie wieder in die richtige Richtung. Nach Jerusalem hin, zum Kreuz hin. Vorher waren sie in der falschen Richtung unterwegs. Und aus tief enttäuschten Menschen wurden in dem Augenblick begeisterte Jünger. Ich glaube, sie haben nach Jerusalem zurück noch die Hälfte der Zeit gebraucht als hin. Freude spendet richtig Kraft. Enttäuschung und Trauer nimmt dir Kraft. Das merkt man auch beim Wandern. Ganz deutlich. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst oder gehst, wo du dich im Vergleich zu den Emmaus-Jüngern befindest. Aber egal, wo du stehst oder gehst, denk an diese Schritte. Jesus ist da. Er hört dir zu. Auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst, du kannst ihm dein ganzes Herz ausschütten, du darfst ihm deine Enttäuschung, dein Unglauben, deinen Zweifel, deinen Ärger, alles vor die Füße legen. Warte ab. Lass Jesus zu Wort kommen. Nicht wie die Cousine, die nur schnattert. Lass Jesus zu Wort kommen. Gib ihm die Chance zu reden. Lass dir von Jesus das Wort Gottes erklären. Lade ihn ein in dein Leben. Immer wieder. Immer wieder. Luther hat gesagt, jeden Morgen muss ich mich aufs Neue für Jesus entscheiden. Da ist was dran. Lade ihn ein, damit Gottes Worte nicht in deinem Kopf bleiben, sondern in dein Herz rutschen können. Und dann wirst du erfahren, was auch schon Jesaja vor 2700 Jahren niedergeschrieben hat. Das geknickte Rohr wird er nicht brechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und egal, wie geknickt du heute oder irgendwann sein wirst oder bist, er wird dich wieder aufrichten. Und den glimmenden Docht deines Vertrauens zu ihm wird er wieder zur Flamme entfachen, wie bei den Emmaus-Jüngern. Amen.